Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am 18. November. Es ist noch sehr früh. Gestern bereits hat Rory McIlroy vor Vorfreude, dass wir mit einer neuen Folge am Start sind, Tränen vergossen in Dubai. Auch darüber wird zu sprechen sein, denn die DP World Tour ist am Ende.
Oh yes.
Die erst Saison mal, um ist
positiv
rum.
In die Woche zu starten.
Ja, aber erstmal wollen wir richtig anfangen. Guten Morgen in den Gute-Laune-Keller zu Bayern, Bernd Ritthammer.
Guten Morgen.
Guten Morgen in das Gute-Laune-Dachgeschoss zu, das ist Baden, ne? Oder Nordbaden. Was ist das? Was?
Ja,
Nordbaden, Entschuldigung.
Nordbaden.
Nordbaden, muss man schon richtig sagen. Florian Fritsch ist in the house.
That's right. Und ein herzliches Guten Morgen hier aus dem Dachgeschoss aus Nordbaden. Denn, jeder weiß das, Baden schwingt sich an Karlsruhe vorbei Richtung Rastatt runter nach Freiburg bis an den Bodensee.
Guten Morgen, Herr Sky-Kommentator.
Wunderschön.
Sehr schön, hast du das gemacht.
Wisst ihr eigentlich, wie man einen Schlüssel nennt, den man im Bus hat liegen lassen? Imbusschlüssel.
Und damit haben wir auch den Hammergag der Woche schon abgefrühstückt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So kommen wir mit viel Schwung in diese heutige Folge rein. Wir rennen ja sowieso auf die 300. Folge mit großen Schritten zu. Sie wird noch dieses Jahr rauskommen. Wie wir das zelebrieren, wie wir das feiern, das wissen wir noch nicht. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Luft. Die Saison ist in the books. Dementsprechend müssen wir mit jemandem sprechen können, der innerhalb dieser großen Wanderzirkus-Tour-Geschichte zu Hause ist, der noch mehr Insight ist als jetzt die beiden Rentner hier, als Herr Ritthammer und Herr Fritsch. Deswegen freuen wir uns sehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann du das letzte Mal bei uns zu Gast warst. Ist schon ein bisschen her. Wir freuen uns auf Max Kiefer. Guten Morgen.
Ja, freut mich auch. Schön hier zu sein, Jungs.
Ich weiß gar nicht, war das, ist jetzt schon auch wieder 1, 2, 3 Jahre her, oder? Ich kann mich jetzt gerade, ich bin jetzt ein bisschen, stehe auf dem Schlauch. Ist schon ein bisschen her.
Ja, hast schon recht. 1, 2, 3, 4, 5, irgend sowas.
1, 2, 3, 4, 5, ja, irgendwas in der Range wird es gewesen
sein. Wir haben an Teneriffa eine Folge aufgenommen.
Oh, ja, stimmt.
Da bin ich 2 Tage geworden, die Woche vorher in Gran Canaria.
Okay, stimmt. Das war doch hier, da 20 habe ich auch noch gespielt.
21.
Teneriffa, 21, genau.
War das, 21.
War das nicht auch dein Stechen gegen in Österreich? Du hattest doch auch...
Das war die Woche vorher, genau, ja.
Okay. Also ich wollte nur noch mal kurz die Wunde aufmachen.
Zweimal Zweiter.
Yeah. Hey, das hey, ist besser als zweimal Dritter.
Bernd. Genau, naja. Wer von euch beiden kann denn auch so eine Geschichte erzählen?
Ja. Naja, ich habe genauso wie Kiwi, irgendwo. Ich habe genauso wie Kiwi einen Sieg auf der Tour.
Auf welcher?
Ja, den Vierer mit Ballack.
Ach so, oh wow. Oh Gott.
Ja, komm,
von dem müsste, sollen wir das eigentlich auf deinen Grabstein schreiben? Sollen wir es auf deinen Grabstein schreiben?
Da muss ich sagen, immer noch jedes Jahr, wenn wir das spielen, das kommt auf jeden Fall auf das Thema, jedes Mal.
Schon, oder? Wegen dieser einer Aktion nach dem Ding. Müssen wir jetzt nicht genau thematisieren.
Und auch das Up and Down an der 17, oder?
Das war unglaublich.
Mit dem Grün gepattet,
das, ne? Das checke ich immer noch nicht, wie er das hingekriegt hat. Der hat da einfach mal durch Stock und Stein, durch die ganzen Divots durchgepattet und hat den nah hingekriegt. Die geilste Aussage an dem Tag war aber, ich dann so, weil er am letzten Loch so einen Meterpatt hatte, um das Ding zu gewinnen, wie ist denn das so im Vergleich zu einem Freistoß oder Elfer? Und er so, ich habe schon alle möglichen Freistöße und Elfer in meinem Leben geschossen, aber so ein Meterpatt ist eine Katastrophe. Ist eine Vollkatastrophe. Ich bin nie in meinem Leben so nervös gewesen.
Das bedeutet also, es wird richtig über Michael Ballack hergezogen im Golfzirkus, jedes Jahr einmal.
Ja, genau, richtig. Und vor allem, weil er ja da, das war ja dann die Reaktion, die er bekommen hat von seinen ganzen fußballerischen Kollegen, hat er mir dann erzählt, die haben ihn alle zu seinem ersten großen internationalen Titel gratuliert, nachdem wir da gewonnen haben.
Oh, das ist natürlich sehr bitter.
Das ist sehr bitter.
Gut, zurück zum Golf. Max, jetzt müssen wir natürlich fragen, wenn die Saison jetzt mal rum ist, wie würdest du denn das deine so final auf den Zettel schreiben? Bewerten?
Ja, man muss es ja eh so nehmen, wie es kommt, ne? Also ich würde die eigentlich gar nicht so schlecht bewerten, muss ich sagen. am Papier natürlich, was bin ich geworden, 95, hätte ich mir natürlich mehr erhofft, aber ich habe eigentlich relativ konstant gespielt in der zweiten Saisonhälfte. was jetzt nicht so für das Ranking gut ist, aber was so für das eigene Gefühl schon eigentlich ganz angenehm ist. Ich war mit meinem Spiel eigentlich auch ganz zufrieden. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, woran es liegt, dass da jetzt immer mal die paar Schläge für eine gute Position gefehlt haben, aber deswegen war ich eigentlich gar nicht so unglücklich am Ende.
Ich weiß nicht, das wievielte Jahr, 10, 11., 10., 11. Jahr auf der Tour jetzt in Folge, oder?
2013 war mein erstes.
Also ist 11. jetzt
Nächstes
11. durch
11
quasi.
Jahre,
Ja,
ja,
es ist ja
genau.
erstmal
Respekt.
mega stark, ne? Ich meine, nie die Karte verloren. Ich meine, Flo und ich wissen, wir waren ja immer so am unteren Ende des Rankings
Die
unterwegs. Haben
Bubble
uns, es, sie
Boys.
haben sich stets bemüht, die Bubble Boys, und wissen, wie schnell es auch geht, dass man einfach mal den Faden verliert oder dass man es halt nicht irgendwie hält. Und das hast du ja jedes Mal echt geschafft, was also mega cool ist. Weil du jetzt gerade, du hast gerade gesagt, und das, da wollte ich einhaken, dass du dir nicht, dass du nicht so genau weißt, wo so der ein oder andere Schlag liegt. Und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, wie, ja, wie schätzt du dein Golf aktuell ein? Oder beziehungsweise, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo, was fehlt für noch größere Erfolge, sage ich mal, für weitere Siege hier oder für einfach mal eine richtige, eine hohe Platzierung, Top-Platzierung im Race to Dubai? Kannst du das einschätzen oder ist das für dich echt schwer zu sagen,
Wann kommt
was es
endlich der
genau ist?
Major-Sieg und die Ryder Cup-Teilnahme, Kiwi?
Wo war das?
Ja, ich würde schon sagen, wenn du so auf die Statistiken guckst, natürlich Driving Distance ein bisschen. Driving Distance ist im fortgeschrittenen
Wir
Alter
kennen es.
ein bisschen schwierig, das zu
Fortgeschrittenen
verbessern.
Alter.
Tatsächlich auch ein bisschen Putten, Approach Play, das sind eigentlich so die Sachen. Aber das sind ja auch immer alles nur so Statistiken. Ne? Im Endeffekt, wenn du dann draußen stehst, dann denkst du ja auch nicht darüber nach. Und wenn du das Gefühl hast, ich mache gute Putts, die gehen nicht rein, ich arbeite an den richtigen Sachen, ja, dann sieht das teilweise von außen auch einfacher aus, als es dann eigentlich ist, so ein bisschen,
Oh
ne?
ja, absolut. Also ich meine, Flo und ich, uns geht es ja vielleicht auch so. Ich meine, ich denke schon viel drüber nach, über meine Karriere jetzt so retrospektiv und überlege, okay, was hätte ich, wie hätte ich die Weichen anders stellen müssen, damit da mehr rausgekommen wäre. Und ich komme schon auch immer wieder auf das Thema unseren Standort. Also ich rede von Deutschland jetzt. Bei mir ganz extrem natürlich Bayern. Ich meine, Flo weiß es noch von früher, denkbar ungünstiger Standort für Profi-Golf. Ich meine, klar, du bist als ich sag mal jetzt auch ein DP World Tour Spieler, man ist ja extrem viel unterwegs. Du hast vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es schön ist, mal zu Hause zu sein, weil du hast natürlich gerade einen Break, weil du erst im Januar wieder loslegst, hast du gesagt, ne, zu den
Genau.
Turnieren im Mittleren Osten. Aber man darf halt einfach nicht vergessen, und es wird ja immer krasser, dass man gegen Leute antritt, die halt zum Beispiel in Florida aufgewachsen sind. Oder im Mittleren Osten, oder in Marbella, oder keine Ahnung, in Portugal, wo auch immer, Südafrika, die im Endeffekt meistens einfach all year round sehr, sehr gute Bedingungen haben, die ihre Kindheit auf wahnsinnig guten Greens und Pitching Greens und Chipping Greens verbracht haben. Und wir wissen ja alle, wie viel Bock das macht und wie sich das dann entwickelt. Und wenn wir das mal vergleichen, so mit unserer Jugend oder ich sag mal uns so am Anfang der Profikarriere, wenn man dann schön auf sein Matschgrün chippt und pitcht im Oktober und November zu Hause. Klar geht man auch mal ins Ausland, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man einfach eh da wohnt, ob man einfach eh neben Valderrama wohnt oder Soto Grande, sage
Ja.
ich mal, oder ob man halt hier ist und immer wieder im Endeffekt sich diese Dosen an geilen Bedingungen holen muss, weil man, dass man halt mal da 2 Wochen dahin fliegt oder da halt dann 2 Wochen vor dem ersten Turnier nach Dubai fliegt. Trotzdem komme ich, wenn ich selber drüber nachdenke, immer wieder an den Punkt, wo ich sage, es ist einfach schon mal extrem ungünstig, hier groß zu werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Ja, gebe ich dir recht. Man sieht es vor allem auch in den Amis, ne? Die Amis, vor allem, wenn du jetzt gerade so die Golfschwünge auch anguckst, sind das ja teilweise oft nicht diese Bilderbuchschwünge, aber die haben halt wirklich so diese Spielkultur. Und da siehst du halt einfach, dass die ja einfach da drin besser sind, den Ball schnell ins Loch zu kriegen, teilweise, ne?
Ja, ziemlich simpel und gut ausgedrückt, ja. Schnell einen Ball ins Loch kriegen.
Also ich würde zwei Dinge dazu sagen. Ich glaube, zum einen haben wir auch wiederum einen riesengroßen Standortvorteil, wenn wir aus diesem Matsch rauspitchen müssen. Weil ich mache jetzt einfach mal den Vergleich mit so diesen tollen Technikern beim Fußball aus, zum Beispiel Osteuropa oder aus Brasilien. Die sind alle wo sind die denn aufgewachsen? Die sind nicht auf perfekten Fußballplätzen aufgewachsen, sondern die sind aufgewachsen auf Straßen mit wahrscheinlich Schlaglöchern und haben mit Bällen gespielt, die wahrscheinlich mit einer Ballform gar nicht so wirklich viel zu tun haben. Und wenn du solche Dinge machst, dann hast du natürlich einen ganz anderen Skill, was so Handling des Balles anbelangt, als wenn jemand von Anfang an mit perfekten Bedingungen aufwächst. Dass natürlich irgendwann mal auch perfekte Bedingungen dazukommen müssen, das ist schon klar, Ja, aber gerade wenn wir da über einen Skill reden, von einen sauberen Ballkontakt herzustellen. Diese weichen spanischen Hände kommen ja auch daher, dass die halt nicht immer die perfekten Bedingungen haben, sondern die Plätze dort unten sind ja auch teilweise, wo die aufwachsen, ja wirklich sehr notbedürftig bestellt. Das heißt, die müssen da auch selber aus sehr schlechten Lagen rauspitchen und diesen Skill entwickeln, diesen Kontakt herzustellen. Ja, also ich glaube, das kann
weiche
auch wiederum
weiche spanische Hände.
Oh. Ja, ich finde, das kann auch wirklich ein Standortvorteil sein. Das, wo ich glaube, wo Bernd und Kiwi dann recht haben, ist, unsere Pitching-Grüns sind vom Anspruch her einfach nicht schwer genug. Es ist meistens immer nur eine platte Fläche. Wenn du Glück hast, vielleicht mal eine Welle und das war's.
Ja, das Problem ist aber, Flo, das Feedback, also sorry, dass ich reingrätsche, das Problem ist ja das Feedback. Also, dass du, wenn du bei uns, wir sind jetzt gerade sehr spezifisch, aber finde ich trotzdem kurz ganz spannend. Also, wenn du von uns einfach, wenn ich jetzt an das klassische Pitching-Grün denke, dann ist da eher ein bisschen hohes Gras, eher ein bisschen weich und das Grün reagiert eigentlich, ob du jetzt da mit 10 Grad Attack Angle oder mit 2 Grad reinkommst und mit egal was für einem dynamischen Loft, der reagiert immer, also du siehst keine Unterschiede. Ja, und klar, ich gebe dir recht, dass jetzt nicht jeder, ich meine, oft entstehen ja große Leistungen im Sport aus, ich sag mal, aus dieser Not heraus. Du hast jetzt gerade irgendwie die südamerikanischen Fußballspieler angesprochen oder ich meine, denk auch an Tiger Woods oder so, ne? Ich meine, mit was gegen was für Windmühlen der kämpfen musste. Und da ging es ja noch um viel krassere Sachen. Sowas wie, dass er gar nicht auf dem Golfplatz durfte und so ein Zeug. Aber dass daraus irgendwie Motivation entsteht, schon. Aber wenn du, wenn du das, was du sagst, stimmt, dass das auch ein Standortvorteil sein kann, wieso gibt es dann, also mir fällt, es gibt quasi fast keinen deutschen Spieler, vielleicht könnt ihr mich gern korrigieren, wo ich sagen würde, ich meine, Marcel Ziem fällt mir am ehesten ein, aber wo ich sagen würde, wow, hat der ein krasses Feeling ums Grün. Also wenn ich an solche Leute denke, dann kommen mir sofort Ausländer in den Sinn, aber keine Deutschen. Und es ist ja nicht so, dass wir alle blind waren.
Hurley hat auch ein gutes Shortgame.
Ja.
Ich finde mein Shortgame tatsächlich eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen.
Entschuldigung. So nämlich.
Jetzt sind wir nämlich mal beim Punkt.
Also ja, aber so dieses Natural Born meine ich. So dieses Natural Born, also antrainiert ja, aber... Ja, ist ja egal, ich verrenne mich vielleicht. Aber insgesamt also, ist Deutschland nicht günstig fürs Aufwachsen als Golfpro.
In diesen Wochen können wir festhalten, Deutschland ist politisch am Arsch und golferisch ist leider auch nichts in Deutschland zu holen. Wir müssen alle hier weg.
Gut. Nee, das Zweite, was ich sagen wollte, ist wegen dieser Playing Culture, die du angesprochen hast in den USA drüben. Wisst ihr zufällig, wie viele Division I Colleges es gibt?
Ja. Antwort ja.
So 160. Es gibt 160 Division I Colleges mit um die 8 bis 10 Spieler, ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele aus diesen Division I und Division II, da kommen ja auch Profis raus. Und natürlich auch Spieler, die Profi werden, die eben nicht über die College-Tour gegangen sind. Das heißt, die haben eine riesengroße Masse, eine riesengroße Population an Spielern, die dort irgendwann mal loslegen. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ja, die haben eine Playing Culture und das und so weiter und so fort. Aber wie viele von dieser riesengroßen Masse kommen dann am Ende wirklich durch oder entwickeln nur durch die Playing Culture eine Qualität, um überhaupt mithalten zu können? Ich war 3 Jahre drüben auf der IMG Academy und habe das im Tennis miterlebt, was Nick Bollettieri da mit den Leuten gemacht hat. Also der weiß ganz genau, ich habe 300 Leute pro Jahr. Und ich brauche nur einen pro Jahr, nur einen, der durchkommt. Dann habe ich in 10 Jahren 10 Top-Athleten, die rauskommen. Das ist eine super Quote für einen Trainer. Aber auf dem Weg dahin sind 3.000 verreckt. Und so doof es klingt,
100%ig.
So doof es klingt, das ist so ein bisschen das System drüben. Die haben genügend Masse, um genügend Leute auf dem Weg verrecken zu lassen, weil am Ende brauchen sie nur ein, zwei. Ja, sorry. Ich hab 6 Jahre erlebt. Ich weiß, wie es abgeht.
Da gebe ich dir schon recht. Ja, aber es ist auch mal eine feine Linie, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, Bubba Watson zum Beispiel oder Dustin Johnson, die wären schon, glaube ich, hier in Europa oder gerade in Deutschland, wären die nicht das geworden, was sie jetzt sind. Weil da hätte der eine oder andere Trainer vielleicht mal auch ein bisschen zu viel gesagt und die wären ein bisschen wenig spielen gegangen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmt irgendwelche Amis, die wir nicht kennen, wo es mal nicht geschadet hätte, denen mal zu zeigen, wie man den Schläger
wie man ordentlich
und wie man sich richtig hinstellt. Ne? Ja. Da wäre vielleicht noch ein oder andere gute Spiele mehr bei rausgekommen. Ja.
Du, Kiwi, die DP World Tour ist ja jetzt vorbei und es wurden ja auch auf Instagram ganz viele Videos geteilt, unter anderem von Antoine Rosner, wie er emotional darauf reagiert hat, jetzt diese PGA-Tour-Karte in der Hand zu halten.
Ja.
Also ganz viel Emotionalität bei den Spielern, die jetzt dann die Möglichkeit haben, drüben in den USA zu spielen. Jetzt mal kritische Frage, haben wir uns auch von Seiten der DP World Tour inzwischen damit abgefunden, die zweite Liga zu sein?
Jetzt muss ich ja morgens hier montags um 8.30 Uhr schon aufpassen, was man sagt, ne?
8.54 Uhr, Junge. Ja, also.
Ach, du. Ach, why not?
Du musst nicht aufpassen.
Ich glaube,
frei von der Leber weg. Einfach raus damit.
Ich glaube, das Standing der DP World Tour, früher European Tour, ist auf jeden Fall, seitdem ich dabei bin, ist es auf jeden Fall gesunken, hundertprozentig.
Das hat aber nichts mit dir zu tun.
Das
klang also, jetzt gerade ein bisschen so.
Du hältst es ein bisschen hoch, das
Nein,
Niveau.
Aber seit. Das Ansehen ist auf jeden Fall gesunken, finde ich. Ja. Wir haben weniger Topspieler, die rüberkommen und spielen. Klar, durch diese 10 Karten gibt man sich auch so ein bisschen als diese zweite Tour eh ab. Ich finde das Ganze sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil das Niveau immer noch extrem hoch ist, beziehungsweise ist fast sogar höher als früher, weil so viele gute junge Spieler nachkommen. Ich meine, jede Woche der Winning Score ist teilweise 20 unter, die Cuts sind jede Woche 4, 5 unter.
Ich finde, es ein Punkt, der noch dazu kommt, der jetzt gar nicht so penetrant im Vordergrund ist, zumindest nicht für den Zuschauer, ist auch halt die Art und Weise, wie das Official World Golf Ranking inzwischen läuft, dass du ja,
das kommt auch dazu, klar.
Dass du ja quasi als DP World Tour Spieler überhaupt keine Chance mehr hast, da vorne reinzukommen und dann schauen sich die Leute das Feld an und dann sagt wieder der Kommentator auf Sky, ja, hier, wir haben im ganzen Feld nur einen Spieler aus den Top 100 der Welt und dann denkt sich jeder Zuschauer, Gott, ist das hier, was ist das für ein scheiß Spielerfeld? Ja, also das verzerrt es auch nochmal. Aber ja, also kommen immer wieder drauf auf das Thema und jetzt klar, ich meine, Jens, du hast vorhin gesagt, hier Rorys Tränen. Und was dann halt irgendwie so diesen Geschmack noch verstärkt, ist, dass jedes Jahr Rory McIlroy gewinnt, der halt kaum auf dieser Tour spielt. Und da kommt dann halt auch immer dieses Thema, okay, wie die Art und Weise, wie das Ranking funktioniert, das hinkt halt ziemlich stark, seit Jahren eigentlich, dass einfach, ich sag mal, jemand, der Fulltime DP World Tour spielt, trotzdem eigentlich quasi keine Chance hat zu gewinnen. Natürlich ist Rory McIlroy dann auch der beste Spieler, ist ja gar keine Frage, aber jemand, der die Tour eigentlich so wenig spielt, sollte keine Chance haben, das Ranking zu gewinnen. Und es passiert halt trotzdem.
Das erinnert mich
ein bisschen an die LET. Also hat er ja nicht gesagt, dass er irgendwie 27 Turniere im gesamten Jahr gespielt hat, aber davon waren es, glaube ich, nur 7 oder 8 auf der DP World Tour und diese Tour gewinnt er dann.
Ja. Und das sollte eigentlich nicht sein.
Aber gut, man muss auch sagen, von den 8 Turnieren war der Rory, glaube ich, 8-mal Top 5.
Ja. Ja, ja.
Also von 27 Turnieren einmal Top 5.
Also ich meine, er hat 12 Turniere gespielt insgesamt, Majors, was da alles Mögliche mitzählt.
Ja.
Aber ja, oder hier, ich meine, auch gutes Beispiel, der Billy Horschel, 8 Turniere gespielt. Ich meine, klar, gewinnt dann Wentworth und so, aber dann, weiß nicht, Platz 6 im Race to Dubai mit 8 Turnierteilnahmen. Und davon sind ja eh die meisten Majors gewesen.
Aber jetzt im Kern, im Spielerfeld der DP World Tour, Max, wird über sowas diskutiert oder ist das halt so, wie es ist? Also nehmt ihr das so hin? Oder gibt es mal einen, der am Tisch sitzt in der Players Lounge und sagt, ey, immer Rory, der ist doch kaum da? Oder ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausdrücken will. Gibt es solche Diskussionen bei euch oder ist es eigentlich völlig wurscht?
Ja doch, diese Diskussion gibt es schon auf jeden Fall. Rory jetzt vielleicht nicht, aber es gibt ja schon mal die ein oder anderen Amis, die dann irgendwie reinkommen. Weil irgendwie eine Regel gibt, Top 50 der Welt, die vorher noch nie ein European Tour Turnier gespielt haben und dann auch vielleicht irgendwelchen Spielern da den Platz beim Saisonfinale oder sowas wegnehmen. Das wird schon diskutiert. Was halt auch mehr diskutiert wird, ist, was ihr eben gesagt habt, dass wir halt wirklich mittlerweile so ein bisschen mehr zur Second Division geworden sind, als es uns lieb ist und als wir es gerne hätten.
Man muss immer sagen, trotz dieser Second Division, was du auch sagst, ich sage immer absichtlich noch, weil man weiß natürlich nie, was passiert, ne? Weil ich meine, wir dürfen ja nicht die Sponsoren vergessen, wenn die dann irgendwann sagen, ach nee, also Second Division hier langsam, wir wollen eigentlich Premium-Turniere sponsern und das ist ja eigentlich die Gefahr, weil im Moment ist es ja noch so, dass ihr ja jedes Jahr, also wir wenn man jetzt die Preisgeldsituation vergleicht von jetzt zu von vor 5, 6 Jahren, ist es ja eigentlich sehr, sehr gut. Also es hat sich ja gut entwickelt, aber die Frage ist halt, man hat schon das Gefühl, das ist in so einem Glashaus oder in einem Kartenhaus, das halt auch jeden Moment zusammenfallen kann. Also ich hoffe es nicht.
Aktuell ist ja schon so, dass die PGA Tour uns rettet da, ne?
Genau.
Die pumpt ja das Preisgeld rein, was wir nicht über Sponsoren kriegen. War ja vor ein paar Jahren auch nicht der Fall. Da haben wir ein bisschen weniger Preisgelder gehabt. Aber es war zumindest alle selbstfinanzierte Preisgelder, ne, über Sponsoren. Also wenn man das mal vergleicht, wo wir 2019 waren von den Preisgeldern vom World Ranking her und allem. Und dann denkt man, man hat den Deal mit der PGA Tour gemacht, du hast den Namen der Tour hast du auch noch verkauft und dadurch ist, glaube ich, das Preisgeld, keine Ahnung, wie minimal gestiegen, aber die Inflation ist mehr hochgegangen. Ist natürlich nicht so die schönste Entwicklung für uns, ne? Aber es ist auch nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach, weil du hattest, glaube ich, auch jahrelang diese Ryder Cup Stars wie Keimer, Westwood, Garcia, Paulter,
Stenson.
Stenson, die halt wirklich immer oft in Europa gespielt haben. Das muss man denen wirklich zugute halten. Mit dem zwar auch ihre Antrittsgelder bekommen, aber die waren sehr oft in Europa. Und mittlerweile, der Rory ist wahrscheinlich noch der, der am meisten spielt. Die anderen spielen ja fast gar nicht mehr in Europa. Deswegen glaube ich, ist der Job, ja, der Job da von Guy Kinnings und für die im Board von der Tour ist leider aktuell, glaube ich, auch nicht so einfach. Und ja, jetzt müssen wir eben abwarten, was mit PIF und PGA Tour passiert.
Da ist Trump
Was ist
ja
denn deine
dran.
Theorie? Was wird denn
Ja,
passieren?
keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung.
Was wird denn diskutiert in Spielerkreisen? Also meine, ich mache jetzt mal
Es
einen
wird so viel
Aufschlag.
diskutiert, aber im Endeffekt haben wir wirklich keine Ahnung. Ich glaube, da hat keiner eine Ahnung.
Mein Aufschlag wäre ja, es wird so etwas geben wie eine weltumfassende PGA Tour. Also die PGA Tour wird quasi so die weltumfassende erste Liga sein. Dann hast du die ganzen drunterliegenden Touren, die da, sage ich mal, Feeder-Touren sein werden. Sei es jetzt eine DP World, eine Sunshine, eine Australasian, eine Asian Tour, Tour de las Americas, whatever. Und dann oben drüber wird es so etwas geben wie eine Champions League. Das wird dann die LIV Tour sein.
Das, ich find's, ich, das hat gerade so krass wehgetan, dass du in einem Atemzug DP World Tour, Sunshine Tour, Australasian Tour gesagt hast. Ich weiß, was du meinst, aber dachte ich mir, oh Gott, ja, es könnte
Das
passieren,
tut weh,
aber oh
ich
Gott.
weiß.
Also ich muss jetzt auch noch mal sagen, weil wir jetzt natürlich ein bisschen teilweise negativ drüber geredet haben, das Niveau ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Guck mal, du hast bei Porsche, was war der Cut dieses Jahr, ein, zwei unter? Das ist ein
Ja,
brutaler
und das auf
Golfplatz,
diesem
das ist wirklich
Platz.
ein brutaler Golfplatz. Und in jedem normalen Woche ist der Cut drei, vier, fünf unter. Das war früher nicht so. Also diese Dichte an Spielern, du hast zwar früher diese großen Namen gehabt, aber vom gesamten Niveau her ist es mittlerweile besser, als es früher war.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich meine, die DP World Tour macht ja fairerweise Marketingtechnik, als Social Media Team macht ja einen ziemlich guten Job. Das ist ja eigentlich insgesamt ein recht unterhaltsamer Kanal, würde ich mal sagen, auch
Das
im Vergleich zur
stimmt.
PGA Tour.
Das
Und
stimmt, ja.
trotzdem, finde ich, haben sie es bisher nicht hingekriegt, dass sie irgendwie, wie du auch sagst, ne, diese jungen, aufregenden Spieler, ich meine, die Heugarts noch am ehesten, die jetzt auch dann verschwinden.
Ja.
Also, aber sie haben es irgendwie nie geschafft, finde ich, so neue Stars zu kreieren. Weil, ich meine, es ist nicht mehr ganz so krass, aber wie du auch sagst, diese alten
Das
Ryder
liegt
Cup
aber auch
Stars, ja, sag ruhig, ja.
ein bisschen daran, dass es mittlerweile, dass die Dichte noch höher geworden ist. Du hast nicht mehr diese Spieler, außer vielleicht diese paar in den USA, die Amis und Scottie Scheffler und so, die regelmäßig mehrmals im Jahr Turniere gewinnen und vorne dabei sind. Das hast du mittlerweile gar nicht mehr so in der Form.
Aber weil ich finde, sie haben sich einfach viel zu lang, also auch die DP World Tour hat sich viel zu lang so an ihren, eben an ihren paar Helden festgehalten. Und wo ich mir auch schon vor Jahren gedacht habe, ey, Alter, das sind ein paar Spieler, Junge, so mit 20, wo ich mir gedacht habe,
Klar.
Alter, die hauen uns aber die Bälle um die Ohren da. Mach doch mal, keine Ahnung, haltet einfach die Kamera die ganze Woche da drauf. Und also sie machen es ja schon mehr, aber ich finde, das wurde so. Das war viel zu lang, so dieses, dann wurde irgendwie in jedem dritten Post kam einmal Sevi Ballesteros vor, oder keine Ahnung, irgendwelche alten Helden, wo ich sage, ja, natürlich haben die irgendwie dieses Legacy, aber lasst uns doch mal, keine Ahnung, die jungen Spieler, die, wie du auch sagst, die das Niveau halt auch in die Höhe treiben, was aber inzwischen auch wieder beim Thema Zuschauerwahrnehmung gar nicht rauskommt, weil die sagen, ja, da ist keiner in den Top 100 der Welt, das sind alles Pfeifen. Also das ist nicht, wie du auch sagst, ich meine, und du musst wissen, ich meine, du spielst seit 11 Jahren da und du hast das Niveau, du siehst das Niveau jedes Jahr, wie es besser wird und du sagst, ey, das ist einfach eine krass starke Tour, aber in den Augen der Menschen, ich meine, Kommentarleisten brauchen wir uns gar nicht anschauen auf Social Media, aber ist die DP World Tour ja wirklich leider zweitklassig in der Wahrnehmung und was sie ja nicht ist. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem.
Ja, aber jetzt aus Zuschauersicht, also aus meiner Sicht heraus, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich dieses, so wie Kiwi es gerade auch gesagt hat, also natürlich hast du jetzt so viele Spieler und du kannst dir jetzt nicht so wie früher die drei, vier, fünf,
Ja.
sechs Superstars rauspicken als Fan, sondern du hast halt diese Masse an Menschen, die da sehr gutes Golf spielen, logischerweise. Aber trotzdem ist auch, finde ich, als Zuschauer relativ klar, alle Profis auf diesem Level sind irgendwo auch in den Interviews, auch in dem, wie sie sich selber auf Social Media vielleicht der Öffentlichkeit darbieten und so weiter. Das ist alles irgendwie gleich. Es fällt keiner aus dem Konzept, es fällt keiner so mal aus dem Kreis raus, der so ein bisschen in Anführungszeichen anders auffällt als der Supersportler. Es ist immer dieses, ich sehe von jedem 50 Abschläge oder ich sehe von jedem, wie er auf der Range trainiert oder wie er im Gym unterwegs ist oder so. Aber keiner postet mal wirklich was anderes. Also ich kann jetzt wirklich nur aus Fan- und Zuschauersicht sprechen. Ich bin durch euch ab und zu mal...
Aber das hast du ja in vielen Sportarten mittlerweile, finde ich.
Ja, aber es fällt halt keiner so mal aus der Reihe. So, weißt du, dass du dem so irgendwie auch anders...
Das ist ja im Fußball mittlerweile auch das Gleiche.
Ja, aber vielleicht ist das Problem.
Dadurch, dass du halt so irgendwie auch so ein, ja, durch das ganze Social Media und so, jeder hat seine Meinung und alles, dadurch sind, glaube ich, viele Sportler, die ja jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, wir sind ja keine Experten da drin, was Öffentlichkeitsarbeit angeht.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ist man da, glaube ich, einfach vorsichtiger, was man sagt.
Ja, man versucht sehr mehr sauber mal nach außen zu sein. Ne? Sehr mehr, ich bin eben der Vorzeigeathlet, ja. Ich lasse mir nichts zu Schulden kommen, weil dann kann mir keiner einen Strick draus drehen.
Nein, ich will jetzt auch nicht, dass da einer irgendwie ins Telefon brüllt und irgendwelche politischen Statements oder so abgibt oder so. Das meinte ich gar nicht. Das darf nur Rory, genau. Nein, aber...
Aber der macht es ja sogar und dafür wird er auch noch kritisiert. von mir auch bestimmt, aber trotzdem.
Ja, aber vielleicht ist es wirklich, ich glaube auch so ein bisschen, also der American Style ist natürlich sowieso ein bisschen ein anderer als der europäische, das wissen wir auch. Aber ja, viele Punkte, über die man wirklich mal nachdenken muss, auch als Zuschauersicht oder aus Zuschauersicht heraus, weil man oft halt einfach nicht so inside the ropes ist wie ihr logischerweise. Vielleicht noch ein kleines aktuelles Thema, wenn wir gerade schon bei Amerika versus Europe sind. Letzte Woche kam das Gerücht auf, dass die amerikanischen Ryder Cup-Spieler in Zukunft dafür bezahlt werden, dass sie aufziehen. Wie finden wir das? Und übrigens, der Ryder Cup ist ausverkauft. Die 700 Euro Billigtickets sind alle weg.
Die waren noch gar nicht so, gelesen. Ja.
$700, sorry.
Ja, also ich finde es eine Farce. Das ist meine Meinung. Also bezahlt, wenn du beim Ryder Cup spielst, dann hast du deine Schäfchen gemacht. Und dann, also das ist einfach, finde ich, Quatsch. Aber gut, das ist meine Meinung.
Rorys Konter war ja, er hat ja wirklich dann ins Mikrofon gesagt, er würde dafür bezahlen, dass er im Ryder Cup spielen darf. Also er würde quasi sein Antrittsgeld selbst irgendwie hinlegen. Aber gut, Rory ist ja auch wieder eine andere Preisklasse. Es ist ja auch bis jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Also das ist wirklich nur ein Tweet irgendwo gewesen und dann fängt halt die Golfwelt an, wild zu diskutieren. Aber man würde es den Amerikanern zutrauen. Es gab diese Diskussion ja tatsächlich in Rom. Wir erinnern uns an die Mützen, die geschwenkt worden sind und so weiter. Aber wahrscheinlich geht es dann doch irgendwann dahin, glaube ich, oder? Also ist das der Gang der Dinge?
Vielleicht. Ich meine, da wird es wird einfach so mit so viel Geld um sich geschmissen, auch seit Piff natürlich da ist und weiß ich nicht. Also finde ich traurig, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Legende, die der Ryder Cup ja ist, auch durch dieses Thema, jetzt wurde ja schon beschädigt, durch dieses Thema, dass vielleicht gar nicht jeder spielen darf, der vielleicht die Qualität hätte zu spielen, weil sie halt für die Saudis jetzt da spielen. Das, was jetzt ja wieder revidiert wird, jetzt dürfen ja die Europäer dürfen ja spielen, die auf der Lift-Tour spielen. Und das wurde schon alles ein bisschen angekratzt, irgendwie so auch die Wichtigkeit. Ich meine auch so insgesamt die letzten Jahre die Wichtigkeit, die Majors haben im Golf. Ich meine, Majors sind das Ding im Golf gewesen, immer. Und sind es ja auch immer noch, aber auch da, ne, auf einmal dürfte da nicht mehr jeder aufziehen, der eigentlich sollte. Und dann kommt ja schon, und dann, ich sag mal, die Lift-Tour-Spieler denken sich, na, beim Major, ja, da gibt's weniger Preisgeld als bei meinem nächsten Heimturnier. was will ich da überhaupt? Also, da gab's ja schon so einen Power-Shift. Ja, so, das Machtverhältnis hat sich da geändert und dann auch, klar, dann muss man auch drüber reden, okay, der Ryder Cup, wo geht die Reise hin? Oder wie sortiert sich das neu? Ich meine, das wird immer ein Riesending sein, hoffentlich. Aber ich meine, Olympia, finde ich, hat's dieses Jahr ja super gezeigt, wie geil Golf bei Olympia, ich fand es wirklich geil, wie das war. Ja. Ich glaube, jeden da, ich meine auch an Scottie Scheffler, der dann da gewinnt, 0 Euro Preisgeld bekommt dafür. Ich meine, wie geil war das? Und ich glaube, es hat ihm extrem viel bedeutet. Und da hast du schon gemerkt, okay, das war halt schon nur, ich meine, das hat auch Rory wiederum, hat es ja auch oft dann erwähnt, so die the purest form of the sport quasi. Also du spielst da einfach nur um Ruhm und Ehre wie die Gladiatoren früher. Und wie geil das dann für alle Beteiligten ist. Und beim Ryder Cup ist es ja eigentlich auch so.
Die kriegen ja auch was davon, nur halt indirekt. Weißt du, die kriegen ja dann eine Kategorie bei den Majors und auch auf den Touren, um halt dann spielen zu können. Die Ryder Cup-Teilnahme oder dass du da selektiert wirst, hat ja dann auch einen gewissen Rattenschwanz mit sich, den man finanziell gut ausnutzen kann. Ich würde es so sehen, also der Ryder Cup, der bringt dir auch viel Geld ein für die einzelnen Touren. Ja, die verdienen ja daran sehr, sehr gut. Wenn die jetzt dieses Geld nutzen, um an sich auszuschütten, also dass sich da Leute, die bei der Tour arbeiten, sich daran bereichern, dann würde ich hergehen und sagen, okay, dann möchte ich auch einen Teil davon haben. Ja. Ich würde aber dafür plädieren, dass dieses Geld zweckgebunden ist. Also ich will nicht, dass sich da irgendjemand bereichert, sondern dieses Geld, so wie es halt auf der DP World Tour schon seit Ewigkeiten Usus war, auch den Spielern wieder zugutekommt, indem halt die Preisgelder nach oben gebracht werden oder dass halt Turniere unterstützt werden, dass die am Leben gehalten werden können oder dass es halt ein sinnvolles Schedule gibt. Also das wäre mir dann persönlich als Spieler wichtig. Ich würde da kostenlos spielen. Als jemand, der noch nie einen Ryder Cup gespielt hat, ich weiß.
Listen, Luke.
Das ist lieb von dir, Flo. Das ist lieb von dir.
Also, Luke, if you need anybody, I'm here for you. I don't need any money. I don't need any money. I just need a glove.
Und die Rolex bitte auch in grün.
I just need
aber
a glove.
Ein Spesenkonto hätte ich schon gehabt.
Und Kiwi muss mir seinen Putter leihen.
Der nächste Ryder Cup ist aber in USA, Flo, ne?
Ja, ja, das geht kein Problem. 4,5 Tage mit der Queen Mary von Portsmouth nach New York. Das geht
das
auch direkt nach New
Ryder
York.
Von Ryder Cup würdest du das sogar machen?
Ja, klar. Natürlich würde ich darüber schippern.
Oh, wow.
Natürlich, safe. Also, 100 pro.
Das hat er jetzt gesagt.
Ich bin nach Marokko mit dem Auto gefahren.
Muss schön oben Upper Deck oder unten?
Nee, unten, schön unten drin, Geld sparen. Kriegst ja kein Geld dafür, dass du da hinten bist.
Ich werde einer der Kohlenarbeiter sein.
Du schaufelst die Kohle rein.
Genau. So, weißt du, dadurch kann ich immer schön an meiner Extension durch einen Impact arbeiten. Weißt?
Ja, sehr gut. Da wird es aber Vorsicht, dass du nicht schaufelst. ich habe noch, mir kamen noch zwei Dinge erstmal, weil wir es gerade noch hatten, um das zum Abschluss zu bringen, dieses Thema Zuschauerwahrnehmung, DP World Tour, auch ja keine tollen Zuschauerzahlen, sage ich mal, wir wissen es zumindest irgendwie hierzulande, dass es nicht so toll ist. Was ich glaube, was schon eine Bereicherung bieten könnte, wir haben das auch schon, glaube ich, mal angesprochen und ich weiß, dass die Umsetzung nicht so leicht ist, wie ich mir das vorstelle, aber dieses, dass die Zuschauer mehr interagieren können. Mit zum Beispiel der Berichterstattung, also mit einem Flo Fritsch, der jetzt da im Studio sitzt und auch wiederum dann um die interessanten Spieler auf der DP World Tour, die starken Spieler, wieder, ich sag mal mehr Faszination oder so mehr Star-Appeal zu schaffen, dass man da... Dass man
mit Kiwi an der 7 mal chatten kann, mittendrin im Turnier.
Ja, ja, das ist gar nicht so weit weg, was ich jetzt meine, aber dass du... natürlich soll der Spieler da sein Ding machen, aber dass du sagst, also dass es da noch einen direkteren Draht gibt, beziehungsweise die Spieler von heute sollten halt Social Media nutzen, um sich nahbarer zu machen wieder. Also einen direkteren Draht zu schaffen zu einer möglichen Fanbase und halt auch in gewissen, ich habe jetzt nicht die Idee, wie man genau das umsetzt, aber ich glaube, das Interagieren von Zuschauer auf dem Sofa oder von vielleicht potenziellem Fan zur Tour oder zu einem Spieler und dann der Tour, dem Spieler, dem Kommentator, wenn man da mehr Verbindungen schaffen kann, dass Jens Zielinski am Sofa sitzt und sagt, ey, ich fand es mega geil, wie der Typ da heute gespielt hat, irgendwie würde ich ganz gern, ich will da mehr wissen, ich will von ihm mehr wissen und dass dann da das Management oder der Spieler selber, sag ich mal, eine Plattform schafft, wo er halt auch den direkten Draht herstellen kann. Wie gesagt, das ist nur jetzt so, kam mir so in den Sinn, dass das natürlich cool wäre, wie genau, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon, aber wenn da der Zuschauer das Gefühl hat, er kann mehr interagieren mit den Leuten.
Ja, das im Endeffekt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast einen Draht zum Spieler, dann schaut man dir das auch, ne? Da ist man auch mehr interessierter. Muss man wirklich sagen.
Ja, klar. Ja, absolut.
Also kann ich dich mal anrufen das nächste Mal, wenn ich kommentiere, Kiwi, oder? Dann machen wir eine direkte Linie, Standleitung und dann quatschen wir miteinander, während du spielst.
Ja, Kiwi macht einfach seinen Lautsprecher an, im Handy-Lautsprecher in der Tasche, im Golfbag und es wird dann direkt von deinem Mikro.
Flo, perfekt.
Flo. Wunderbar, dann haben wir ja einen Plan für nächstes Jahr.
Sehe schon, das wären ganz kreative Fernsehübertragungen 2025, du lieber
Max
Himmel.
Max Kiefer, 94 heute gespielt, aber Einschaltquoten top.
Aber der Putt-Stroke war gut, ich bin einfach noch nicht reingegangen.
Ja, geil. Der Kalender für nächstes Jahr ist rausgekommen und aus deutscher Sicht haben wir festgestellt, huch, es gibt nur noch einen Termin auf deutschem Boden, nämlich die BMW International Open zu München. Hamburg ist nicht auf dem Kalender, wobei hier und da noch gestreut wird, unter Umständen ist noch ein Slot frei, wenn noch ein Hauptsponsor, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch ein paar hunderttausend Dollar zur Verfügung habt.
Millionen,
es gibt noch die Chance, ein eigenes, mit dem eigenen Namen ausgesprochenes DP World Tour Turnier in Hamburg vielleicht auszurichten, aber das, dafür geht's nach Österreich, auch schön.
Ja.
Ja. Sehr cool, ja. Österreich, muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf.
Da gehst du ja eh mal ein bisschen Skifahren, oder?
Kennst du den, ja, ich kennst glaube,
um
du
die
den Platz?
Wird, um die Jahreszeit wird kein Schnee mehr da liegen, Flo, leider. Ich hoffe es zumindest. Nee, den Platz kenne ich nicht. Nee. Aber es ist, glaube ich, in der Nähe von Salzburg, ne?
Ja, genau. Ich habe noch eine...
Wobei, da muss ich kritischerweise auch sagen, so, wir probieren ja hier green zu sein und so und Fußabdruck und trinken nicht aus Plastikflaschen und dann bist du oben in Belgien, dann ist Österreich und dann Holland.
Oh, das ist smart. Das ist ziemlich smart, ja.
Kiwi, im Jahr 1998 oder 99 habe ich da die internationale österreichische Amateurmeisterschaft gespielt in Gut Altenthann. Wenn du also einen Caddy brauchst mit Local Knowledge, ja, wenn du Local Knowledge brauchst, ich bin ein Caddy.
Du hast doch ein gutes Birdie-Buch von damals. Das gute Birdie-Buch von damals wurde, das du selber gemalt hast mit Bleistift. Ich habe noch eine letzte Frage und dann muss Kiwi, glaube ich, zum Arzt.
Korrekt.
Max, was willst du noch erreichen? Also, was ist das große Ziel, was du noch erreichen willst in deiner Karriere? Was wäre schon geil, wenn da noch stehen würde am Ende?
Ryder Cup wäre schon geil.
Ryder Cup, nice.
Ja, habe ich schon gesagt.
Ich habe gehört, in 3 Jahren ist es auf einem ziemlich geilen Golfplatz in Irland. Das wäre doch was.
Adam Manor.
Ja, Ryder Cup wäre geil.
Okay.
Adam Manor,
boah. Geil.
Das wäre schon überragend.
Geil. Da fahren wir mit dem Bus hin, da kann Flo auch mit.
Sehr gut, dann danken wir dir, wünschen dir
sehr gerne. Danke euch.
Jetzt schon eine tolle Saison 2025. Wann geht's bei dir los? Im Januar?
Januar, genau.
Cool.
Ja.
Dabei ganz viel Freude, ganz viel Glück und lass dich nicht stressen von irgendwelchen komischen Sky-Kommentatoren, die versuchen, ihre Fernsehübertragung noch cooler zu machen.
Ja, oh Gott.
Ich schreibe auf Englisch. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das, ich höre dem schon gerne zu, den Jungs eigentlich. Jetzt auch hier, wenn ich jetzt hier bin, so.
Danke.
Schon gern geguckt, doch.
Flo, so kann man doch in die Woche starten.
Aber das da ist ja auch ein bisschen der persönliche Draht da.
Oder bei uns, Bernd, und bei mir ist es teilweise auch so, wenn wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, finden wir, dass Flo manchmal anfängt zu kommentieren. Also wenn wir so das Wochenende zusammenfassen, hier im Podcast, dann fängt er da an, seine Fernsehkommentator-Geschichte durchzuziehen.
Das stimmt,
ja. Und sagt zu jedem Spieler, wie alt er ist, wo er geboren wurde.
Der 32-Jährige, der letzte Woche noch 101. geworden
am ist. Am schlimmsten ist, Flo, wenn du das Wort, also wenn du das in den Mund nimmst, ja, da musste er 5 Schlagverluste hinnehmen. Sowas sagt man einfach nicht. Als Ex-Pro. 5 Schlag. Was ist ein Schlagverlust? Er hat es einfach verkackt. Oder hat einfach 5 Bogies gemacht. Oder keine Ahnung. Oder ein Triple Bogey. Aber nicht Schlagverluste. Das ist sowas, hasse ich echt.
Flo, man kann es nicht allen recht machen, ne?
Nee, das sowieso nicht.
Allen recht machen, Flo.
Nee, geht einfach nicht. Aber im Bernd will ich es recht machen.
Ja, also nie wieder Schlagverlust. Nehmen. Danke.
Okay, alles klar.
Es wird kontrolliert.
Kein Schlagverlust mehr.
Also ich hoffe, ich bin schneller dabei als in 3 Jahren wieder, Jungs.
Ja, unbedingt. Jederzeit eigentlich.
Wir können das jetzt regelmäßig einfach machen. Wir schreiben das einfach
jetzt
im Kalender.
Wir nehmen montags immer um 8.30 Uhr auf.
Ja. Bist jederzeit herzlich eingeladen.
Für dich, Kiwi.
Wann immer du möchtest.
Okay, Montag ist eh Travel Day, also geht eigentlich.
Das nächste Mal lade ich mich selbst ein.
Okay, sehr gut.
Das ist geil.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee Time. Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.